Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben Montag, den 25. August 2025. In der Schweiz soll die NATO das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik bekommen. Was das für die Neutralität bedeutet und ob so ein Büro vielleicht doch gewisse Vorteile für die Schweiz bringen könnte, darüber sprechen wir mit Franz Grüter. Er ist SVP-Nationalrat und ehemaliger Präsident der Außenpolitischen Kommission. In den USA steht Präsident Trump in der Kritik durch die eigenen Anhänger. Er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, von seinen Wahlversprechen wie Epstein-Aufklärung oder Corona-Aufarbeitung wenig umgesetzt zu haben. Wie Trump dem nun entgegenwirken will, weiß Kontrafunk-Kollege und USA-Experte Colin McMahon. Die Europäische Union hat sich 2019 mit einem eigenen Planspiel auf die Corona-Zeit vorbereitet. Das kam über eine Anfrage des freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser heraus. Im Gespräch verrät er uns, warum er die Aufklärung solcher Planspiele für wichtig hält. Und Frank Wahrlich widmet sich in seinem Kommentar des Tages der Forderung nach mehr Spaß in der Politik. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Wenn die NATO früher Verbindung mit Vertretern der Schweiz aufnehmen wollte, hat sie das bisher entweder über die ständige Vertretung der Schweiz bei der NATO in Brüssel getan, über Delegationen und Reisen, über schweizerische Diplomaten oder Konferenzen. Doch bald kommt eine viel direktere Verbindung zustande, denn die NATO soll das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik bekommen. Die NATO mit dauerhaftem Verbindungsbüro in der Schweiz, ob das mit der Neutralität in Einklang zu bringen ist? Darum fürchten jedenfalls SVP und SP, die sich bereits kritisch zu diesem Vorhaben geäußert haben. Was bedeutet die Einrichtung dieses Büros in Genf und welche Gründe sprechen dafür oder dagegen? Darüber spreche ich jetzt mit Franz Grüter. Er ist SVP-Nationalrat und ehemaliger Präsident der Außenpolitischen Kommission. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, was soll der Sinn und der Zweck dieses NATO-Büros in Genf sein?
Ja gut, der Bundesrat verfolgt ja seit Längerem, das spürt man sehr gut in seinen Handlungen und Entscheidungen, er will sich der NATO annähern. Er sagt zwar immer, nein, wir wollen nicht NATO-Mitglied werden, aber es zeigt einfach, dass die Annäherungsschritte immer weiter gehen und mit diesem Verbindungsbüro in der neutralen Schweiz, das ist natürlich ein starkes Zeichen dieser geplanten Annäherung des Bundesrates und schwächt die Schweiz, schwächt die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit der Schweiz in Bezug auf die Neutralität, die gerade in Zeiten wie jetzt, wo so viele Konflikte, Kriege herrschen, dringender denn je benötigt wird. Es braucht Orte auf dieser Welt, wo sich Streitparteien treffen können. Und wenn dort Büros eröffnet werden von Verteidigungsbündnissen, dann schwächt das die Schweiz außenpolitisch enorm.
Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, was in solchen Verbindungsbüros grundsätzlich passiert. Aber Ihrer Meinung nach, allein die bloße Existenz eines solchen NATO-Büros in der Schweiz ist schon ein Fehler.
Ja, ich glaube, die NATO hat Mitgliedstaaten. Es ist natürlich jederzeit möglich, dass, wenn es Gespräche gibt in Genf, wo ja sehr viele internationale Organisationen angesiedelt sind, dass Leute dazu in die Schweiz kommen. Dazu gibt es ein spezielles sogenanntes Gaststaatgesetz, das eben solche Besuche und Gespräche ermöglicht. Aber die Eröffnung eines fixen Standortes in der Schweiz geht natürlich bedeutend weiter als eben nur ein Austausch zu Gesprächen, die notwendig sein können in Genf.
Wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee des Verbindungsbüros? Beziehungsweise wer ist da auf wen zugekommen?
Ja, es ist so, dass vor allem im Verteidigungsdepartement, dort gibt es sehr NATO-freundliche Leute. Eine Person, das ist die Frau Pulvipelli, ehemalige Finnin. Aus Sicht von Finnland kann ich das verstehen, aber die Schweiz hat hier eine andere Rolle. Das sind eigentlich, ich würde dem sagen, NATO-Turbos und da laufen sehr viele Gespräche hinter den Kulissen. Wer am Schluss das initiiert hat, das ist mir nicht bekannt.
Die ganze Sache ist ja schon ein bisschen älter. Das schwelt ja schon seit einem Jahr, beziehungsweise da ist es zum ersten Mal in die Presse gekommen. Warum ist das jetzt wieder aktuell und warum kocht das jetzt gerade wieder hoch?
Ja, es ist natürlich so, dass das Büro jetzt wirklich eröffnet werden soll. Zweitens ist es so, dass das in enger Verbindung steht mit einer Volksabstimmung, die nächstes Jahr passieren wird. Es hat ja eine Volksinitiative gegeben, für die Schweiz nicht so gut kennen, wenn in der Bevölkerung 100.000 Unterschriften gesammelt werden, kann die Bevölkerung eine Initiative lancieren, die dann zu einer Volksabstimmung führt. Und genau das ist passiert. Wir werden nächstes Jahr über die sogenannte Neutralitätsinitiative abstimmen und die hat mitunter ein Element enthalten, die besagt, die Schweiz tritt keinen Verteidigungsbündnissen bei. Und diese Volksabstimmung steht vor der Haustür und ich gehe davon aus, dass man versucht hat, hier noch Fakten zu schaffen, bevor diese Volksabstimmung stattfinden wird. Das dürfte vermutlich mit ein Grund sein, weshalb es genau jetzt eröffnet wird.
Sie warnen also davor, es ist ein weiterer Schritt weg von der Neutralität der Schweiz. Oder vielleicht könnte die Schweiz sogar der NATO beitreten, wenn das so weitergeht. Aber könnte man es nicht genau auch andersherum sehen? Also ein Argument könnte ja sein, nach dem Bedeutungsverlust im Ukraine-Krieg und in der diplomatischen Kompetenz. Da haben ja alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, warum sind wir hier als Schweiz nicht eingebunden und warum ist unsere Kompetenz da abgebaut worden? Und jetzt mit dem NATO-Büro gewinnt Genf vielleicht wieder zusätzliche Bedeutung, so als globales Demokratiezentrum, könnte man ja so auch sehen.
Ja, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Unser Bundesrat, die Regierung, insbesondere der Außenminister Ignacio Cassis, möchte ja händeringend, dass die weiteren Gespräche zwischen den USA und Russland in der Schweiz stattfinden können. Er spricht dann von der neutralen Schweiz. Gleichzeitig ist aber die Realität eine ganz andere. Heute, wenn es Gespräche gibt, sind die nicht bei uns. Sie finden zum Teil in Katar statt. Jetzt ist Budapest, also Ungarn, auf der Agenda. Oder die letzten Gespräche haben ja in den USA stattgefunden. Das war vor dem Ukraine-Krieg noch ganz anders. Dort hat sich damals Joe Biden noch mit Wladimir Putin in Genf getroffen. Aber mit der ganzen Entwicklung, auch mit der Übernahme der Sanktionen, hat die Schweiz sich natürlich massiv geschwächt, hat die Neutralität quasi aufgegeben und wir sind seither außenpolitisch sehr stark geschwächt. Dass nun der Bundesrat, der gleiche Bundesrat, sagt, nein, auch Wladimir Putin kann hierher kommen, wir sind ja Teil des Internationalen Strafgerichtshofs, das heißt, wir müssten Putin verhaften, wenn er in die Schweiz kommt. Hier hat aber der gleiche Bundesrat jetzt gesagt, nein, also es gibt dann Immunität für ihn, er kann hierher kommen, ist alles kein Problem. Also man ist eigentlich widersprüchlich in dem, was man tut. Man möchte neutral sein, man möchte, dass wir weiterhin ein wichtiger Ort sind, wo sich Streitparteien auf neutralem Grund treffen können, was eben wünschenswert wäre. Gleichzeitig schwächt man aber das Fundament dazu, dass das überhaupt möglich ist, dass man sich raushält, dass man nicht Partei wird, dass man nicht Teil wird, zum Beispiel von Verteidigungsbündnissen. Und die gleiche Regierung steckt also in einem Dilemma, in einem Widerspruch. Und das ist sehr bedauerlich und schwächt die Schweiz. Interessant ist, die Eidgenössisch-Technische Hochschule, die ETH Zürich, die macht jedes Jahr eine Sicherheitsanalyse der Schweiz und dort gibt es sehr große Befragungen, auch aus der Bevölkerung. Und dort hat man festgestellt, weit über 87% der Schweizer Bevölkerung sagen, dass die Neutralität wichtig ist. Das ist ein Friedensprojekt, das ist für die Schweiz auch ein Schutzsystem, dass man daran festhalten soll. Und das zeigt eben, dass es in der Bevölkerung sehr breit und gut abgestützt ist. Und deshalb ist diese Volksabstimmung, die kommen wird nächstes Jahr, so wichtig.
Ganz interessant ist, dass die Schweiz dem NATO-Büro auch sehr spezielle Sonderrechte eingeräumt hat. Also man spricht unter anderem von Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten und Immunität von der Gerichtsbarkeit und anderen Maßnahmen. Was außer die symbolische Anerkennung und die Hoffnung, dass die Schweiz dadurch wieder Renommee gewinnt und wieder zum Verhandlungs- und Diplomatieort wird, was hat die Schweiz im Gegenzug für diese Rechte, die man dem NATO-Büro einräumt, eigentlich bekommen?
Es ist so, dass wenn internationale Organisationen sich in Genf ansiedeln, die UNO beispielsweise, da gibt es viele andere, WHO, Weltgesundheitsorganisation und, dann genießen die eben diesen Status von Immunität, sie zahlen auch keine Steuern, sie sind geschützt, man garantiert ihnen Sicherheit und. Also die NATO hat damit den gleichen Status bekommen, wie es eben andere internationale Organisationen haben. Auch hier, glaube ich, ist der Bundesrat sehr weit gegangen. Und ich weiß auch nicht, was letztlich das Ziel sein kann. Die NATO ihrerseits ist ja dann wiederum sehr eng verbunden auch mit der EU, die ein gemeinsames Sicherheits- und Verteidigungskonstrukt am Aufbauen ist. Das nennt sich PESCO. Auch dort hat die Schweiz sogar letztlich im vergangenen Jahr eine Vereinbarung unterzeichnet, die sogar den Durchmarsch von Truppen, von Panzern, von Armeen durch die Schweiz ermöglichen würde. Und das ist dann wirklich ein Eindringen der EU-Militärpolitik in die Schweizer Souveränität. Und es zeigt sich einfach, zum Glück haben wir die direkte Demokratie und haben immer wieder die Möglichkeit, hier solche Irrläufer zu korrigieren. Ich bin persönlich überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung nächstes Jahr hoffentlich eine Korrektur vornehmen wird in dieser fehlgeleiteten Politik. Das Thema ist insofern auch sehr aktuell. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats, bei der ich ja Mitglied bin, die wird morgen, Dienstag, diese Volksinitiative beraten und dort eben auch diesen Punkt klären, ob das Bestandteil sein soll, dass wir nicht an Verteidigungsbündnissen teilnehmen oder nicht. Es ist nicht die Kommission, die das final entscheidet, es ist die Schweizer Bevölkerung, die das dann final entscheiden wird.
Auch wenn es jetzt aus Sicht der Schweiz nicht unbedingt wichtig ist, aber trotzdem für die Hörer vielleicht interessant. Was ist denn für die NATO dadurch alles möglich? Also welche Vorteile hat die NATO? Was ist möglich, was man gar nicht mitbekommt, was aber auch das Potenzial hat, und da sind wir doch wieder bei der Schweiz, vielleicht einen internationalen Verwicklungsfall irgendwie auszulösen und die Schweiz in irgendetwas hereinzuziehen? Also welche Vorteile hat die NATO davon und wo liegt da noch ein bisschen auch Verwicklungspotenzial?
Ja gut, also es gibt der NATO natürlich einen viel direkteren Zugang zu allen internationalen Organisationen, allen voran die UNO. Dort sind ja Vertreter aus der ganzen Welt hier, also es besteht dann die Möglichkeit eines viel direkteren Austauschs. Das kann ja sein, dass das in Einzelfällen Sinn macht, aber dazu brauchen Sie nicht ein Büro in der Schweiz. Dazu könnten Sie eben auch, wenn es Bedarf gibt, hierher reisen, wie das viele andere auch tun. Sie können dort auch Einfluss ausüben auf Standards, wenn es Übungen und Einsätze gibt. Die Koordination unter verschiedenen Staaten ist einfacher. Und was dann genau aus diesem Büro? Büro tönt ja ein wenig so irgendwie nach zwei Räumen, wo einfach ein paar Beamte am Arbeiten sind. Aber ein Büro kann natürlich viel mehr werden. Daraus kann natürlich sich etwas Größeres entwickeln. Ganz genau definiert ist das nicht. Aber wir warnen davor, dass daraus eben ein zweites kleines Headquarters entstehen könnte der NATO in der Schweiz. Und das ist genau das, was wir nicht wollen.
Sollte sich die Neutralitätsinitiative zugunsten einer Schließung dieses Büros entscheiden, wird das dann einfach zugemacht? Ich frage mich ganz praktisch, es ist ja durchaus unangenehm, wenn man den Leuten dann sagen muss, da ist die Tür.
Gut, also ich nehme an, das würde dann wie üblich, wenn es um Außenpolitik, um diplomatische Gepflogenheiten geht, das würde dann wahrscheinlich sehr diskret gelöst und man würde dann wahrscheinlich der NATO sehr freundlich und höflich mitteilen, dass es besser ist, wenn sie ihr Büro wieder in ihrem Headquarter haben, das ja auch in Europa stationiert ist. Und ich denke, das würde sich lösen lassen ohne großen Wirbel.
Sagt Franz Grüter, er ist SVP-Nationalrat und ehemaliger Präsident der Außenpolitischen Kommission. Ich danke fürs Gespräch. Alles Gute.
Hat mich gefreut. Besten Dank, Herr Danowski.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Was ist eigentlich mit der Corona-Aufarbeitung? Wann werden endlich die Epstein-Akten aufgerollt und überhaupt? Wann legt Trump den Deep State in den USA trocken? Donald Trump ist vor seiner Wiederwahl mit großen Versprechen angetreten und es gab schon ordentlich Ärger und Missmut, gerade bei der eigenen Anhängerschaft, weil er diese Dinge bisher nicht so angegangen ist, wie erwünscht. Es kam natürlich auch hier und da etwas dazwischen. Der Zollstreit mit der ganzen Welt, der Krieg im Nahen Osten und in Gaza. Aber jetzt will Trump aufräumen. Über das, was er so vorhat und was sich in den USA so tut, spreche ich jetzt mit meinem Amerika-Experten Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Gernot.
Bevor wir in die eigentlichen Aufräumarbeiten einsteigen, warum hat Trump bisher so lange gewartet? Warum hat es bisher so lange gedauert? Und warum kümmert er sich erst jetzt darum?
Naja, in seiner ersten Amtszeit wurde es ihm ja quasi unmöglich gemacht, diese Russland-Verschwörung sozusagen aufzudecken. Es wurde ja 2,5 Jahre gegen ihn ermittelt und dann ging das gleich weiter in die Amtsenthebung wegen der Ukraine, weil Rudy Giuliani dort Fragen gestellt hat wegen der Beteiligung der Bidens mit der Firma Burisma. Das war irgendwie eine Amtsenthebung wert. Also in der ersten Amtszeit hat Donald Trump ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, weil er teilweise auch gar nicht seine eigenen Leute in die Positionen bringen konnte. Das waren viele auch übrig gebliebene Obama-Leute, die die ganze Zeit versucht haben, ihn zu sabotieren. Und erst jetzt in der zweiten Amtszeit hat er überhaupt die Möglichkeit und die richtigen Leute am Platz.
Donald Trump geht jetzt ganz bestimmte Sachen an. Unter anderem bekommen jetzt frühere Gegner, die immer wieder quergeschossen haben, die Retourkutsche. Zum Beispiel wird sein ehemaliger Sicherheitsberater Bolton ins Visier genommen. Es gibt Ermittlungen gegen eine Staatsanwältin. In der Epstein-Sache gibt es Vorladungen für Bill und Hillary Clinton. Ohne inhaltlich auf die Sachen einzugehen, wenn man das als Schlagzeile lesen würde in der deutschen Presse, da bekäme man als Mainstream-Medienkonsument ja Schnappatmung und die Presse würde titeln, Trump will die Demokratie abschaffen. Übertreibt es Trump in der Schärfe und in der Breite, wie er die ganze Sache angeht, oder ist da auch tatsächlich Fleisch dran?
Na, die Demokraten haben ja die Prämisse geschaffen. Ich würde sagen, sie erleben jetzt die Retourkutsche, weil die Trump-Leute ja 8 Jahre lang verfolgt wurden, eingesperrt. 20 Anwälte haben entweder ihre Zulassung verloren oder sind sogar strafrechtlich verfolgt worden, wie Rudy Giuliani und eine zu 150 Millionen Strafzahlung verurteilt worden. Also früher war es bei uns ja unüblich, dass Anwälte verfolgt werden. Und das ist unter den Demokraten gegen Trump ganz normal geworden. Und jetzt bekommen die auch ein bisschen die eigene Medizin zu spüren.
Okay, dann lass uns inhaltlich mal über das sprechen, wie er gerade vorgeht. Es gab eine Razzia beim ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein interessanter Fall, weil John Bolton ist ja ein Republikaner. Er ist ein Kriegstreiber. Er war schon beim 2. Irakkrieg mit dabei, diese Begründung aufzutischen, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gab unter Saddam Hussein. Und dann später als nationaler Sicherheitsberater von Trump war er der größte Kriegstreiber gegen Russland und im Nahen Osten. Trump hat als Witz immer gesagt, er hat ihn gern bei Verhandlungen mitgenommen, weil Leute haben gesagt, ui, der Trump ist vielleicht okay, aber dieser John Bolton, der will wirklich Krieg mit uns. Er war auch dafür verantwortlich, dass dieser Schlag gegen die russischen Truppen in Syrien ausgeführt wurde und 50 Tote entstanden sind. Oder er wollte einen Schlag gegen den Iran ausführen, den Trump dann vereitelt hat. Also John Bolton hat auf jeden Fall viele Feinde im Friedenslager und ist vielleicht jemand, den man sowohl von links wie rechts nicht unbedingt so lieb hat. Und vielleicht ist es so ein bisschen ein Testballon, wie das ankommt beim Wähler, wenn er tatsächlich jetzt anfängt, Razzien auszuführen.
Und vor allem ist Bolton natürlich ein ganz prominenter Name. Was hat er sich denn nochmal zu Schulden kommen lassen?
Das ist genau wie im Fall von Donald Trump und auch Joe Biden. Vor 3 Jahren, fast auf den Tag genau, wurde ja diese Razzia in Mar-a-Lago ausgeführt, wo 20 bewaffnete FBI-Beamten das Haus des Ex-Präsidenten Donald Trump durchsucht haben. Genauso wurde bei Joe Biden auch Durchsuchungen ausgeführt und man hat festgestellt, dass auch Joe Biden geheime Dokumente zu Hause gelagert hat, was eigentlich im Rahmen des Ermessens für einen Ex-Präsidenten ist. Aber nur Donald Trump sollte deswegen verfolgt werden. Bei Joe Biden hat man ja festgestellt, dass der senil ist und dass kein Gericht ihn da verurteilen würde, vor allem nicht im demokratischen Washington. Aber John Bolton hat ja ein Buch geschrieben, The Room Where It Happened, über seine Zeit bei Donald Trump. Er ist ja im Ärger gegangen oder entlassen worden und hat in diesem Buch wohl Enthüllungen, die nicht genehmigt wurden. Normalerweise, wenn man ein Mitarbeiter war im Sicherheitsstab, dann muss man seine Veröffentlichungen, seine Bücher genehmigen lassen. Das hat zum Beispiel FBI-Direktor Kash Patel mit seinem Buch Government Gangsters gemacht. Er musste ein Jahr warten, bis er sein Buch rausbringen konnte, weil es genehmigt werden musste. John Bolton hat gesagt, ist mir wurscht, warte ich nicht drauf. Er hat sein Buch gegen diese Vorschriften veröffentlicht. Und wenn da Geheimnisse verraten wurden, wenn er zu Hause Dokumente hat, die der Geheimhaltungsstufe unterliegen, dann ist das natürlich eine Straftat. Und wenn sie dafür Beweise finden, und das musste ja ein Richter diese Razzia genehmigen, das FBI kann das nicht einfach beschließen, dann kann er durchaus auch mit 5 bis 20 Jahren Gefängnis rechnen.
Jetzt wird auch vor großen Namen nicht Halt gemacht. Die Justizministerin Pam Bondi hat am 4. August ein Ermittlungstribunal, also eine Grand Jury, gegen Obama, Hillary Clinton und Ex-FBI-Chef James Comey und Ex-CIA-Chef John Brennan einberufen. Also, um es mal salopp zu sagen, wirklich die ganz große Hafenrundfahrt. Was ist denn hier der Hintergrund?
Ja, die Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard hat sich in letzter Zeit damit profiliert, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Das war vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung, weil sie sich bei Trump unbeliebt gemacht hat, als sie gesagt hat, Iran hat gar kein Atomwaffenprogramm. Und er sie dann öffentlich gerügt hat. Deswegen jetzt profiliert sich die Ex-Demokratin Tulsi Gabbard als Aufräumerin. Sie ist ja wegen ihrer Opposition zur Corona-Politik und zur Ukraine-Kriegspolitik gegangen, hat die Demokratische Partei verlassen, hat ihr Mandat auch verloren als Abgeordnete und ist jetzt wieder Chefin der gesamten US-Geheimdienste. Das ist ja eine Position, die vor 20 Jahren geschaffen wurde, nach dem 11. September, wegen dem Geheimdienstversagen der mangelnden Kommunikation zwischen CIA und FBI wurde diese Position oben drüber geschaffen, eines nationalen Geheimdienstchefes. Das ist natürlich eine sehr mächtige Position, die jetzt auch den Top-Leuten ermöglicht, alle Geheimdienste da an die Kandare zu nehmen. Und Tulsi Gabbard hat diese Woche angekündigt, sie würde fast die Hälfte des Personals entlassen, also wahrscheinlich auch vordringlich beiden Obama-Leute, und hat die Sicherheitsfreigabe für 37 Mitarbeiter aufgehoben, die damals bei der Russiagate-Sache beteiligt waren, um Ermittlungen gegen Donald Trump anzustreben. Er hat auch Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass Hillary Clinton und Barack Obama diese angebliche Russland-Verschwörung gegen Donald Trump, gegen den politischen Gegner 2016, an den Haaren herbeigezogen haben, sich aus den Fingern gesogen haben. Und da in dieser Sache soll jetzt auch wirklich ermittelt werden durch eine Grand Jury, wobei man spekuliert, dass wahrscheinlich ein Ex-Präsident wie Barack Obama nicht wirklich jetzt vor den Kadi gezogen werden sollte, aber für den ehemaligen FBI-Chef James Comey, den ehemaligen CIA-Chef John Brennan und den ehemaligen DNI-Geheimdienstchef James Clapper könnte es durchaus eng werden.
Kommen wir mal zum Thema Corona. Auch da tut sich etwas, denn Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard untersucht die Wuhan-Forschung und die weltweite US-Biowaffenforschung. Und möglicherweise geht es Anthony Fauci jetzt doch an den Kragen. Auf welchem Stand sind wir bezüglich der Corona-Aufarbeitung?
Naja, es ist ja eigentlich schon klar, dass Anthony Fauci vor dem Kongress gelogen hat. Er wurde ja von dem Abgeordneten Rand Paul in die Mangel genommen, mehrmals wegen seiner Finanzierung des Wuhan-Labors, der EcoHealth Alliance von Peter Daszak, die diese Gain-of-Function-Forschung betrieben hat. In Wuhan, weltweit, auch in der Ukraine, im Rahmen des sogenannten Predict-Programms mit $40 Millionen vom Pentagon finanziert und über Anthony Fauci dann dieses Geld geleitet wurde über die National Institutes for Health. Das ist eigentlich schon klar. Jetzt hat man natürlich Zugang zu allen Dokumenten, die das belegen. Und da könnte durchaus es auch Anthony Fauci nass reingehen. Joe Biden hat ihn ja prophylaktisch am Ende seiner Amtszeit begnadigt, auch für alle in Zukunft auftretenden Straftaten, was durchaus ein bemerkenswerter Vorgang war. Aber da stellt sich nun auch die Frage, ob diese Begnadigung überhaupt rechtsgültig ist, seitdem man festgestellt hat, dass Joe Bidens Erlasse alle mit dem Autopen unterzeichnet wurden, also gar nicht von ihm selber. Die Frage ist, ob er überhaupt davon Kenntnis gehabt hat. Er war ja sehr verwirrt durch die ganze Amtszeit hindurch und man kann vielleicht diese Begnadigung auch durchaus anfechten auf diesem Grund.
Dann wollen wir zu einem weiteren spannenden Punkt kommen, nämlich der Epstein-Untersuchung. Am Freitag ist das Vernehmungsprotokoll von Ghislaine Maxwell veröffentlicht worden und zwei Namen tauchen immer wieder auf bei der ganzen Sache. Bill und Hillary Clinton, die sind jetzt auch vorgeladen worden. Schafft es Trump bei diesem Thema, obwohl er da möglicherweise ja auch selber mit drin steckt, seine Fans und diejenigen, die nach Aufklärung rufen, damit zufriedenzustellen?
Ja, die Veröffentlichung von diesem Gespräch mit Ghislaine Maxwell ist schon mal ein erster starker Schritt. Ende Juli ist der stellvertretende Justizminister nach Florida gereist und hat Ghislaine Maxwell verhört, und zwar zum ersten Mal. Man höre und staune, Ghislaine Maxwell ist noch nie von der Regierung verhört worden, worüber sie sich selber gewundert hat im Gespräch. Also ich habe jetzt angefangen, mir die Protokolle anzuhören. Das sind 9 Stunden. Ich habe sie noch nicht ganz durch. Aber ich schreibe tatsächlich zurzeit ein Buch zu dem Thema und das ist wirklich ein Kaninchenbau sondergleichen. Ghislaine Maxwell gibt auf jeden Fall Auskunft zu ihren Geheimdienstverbindungen. Also sie nimmt zur Kenntnis, dass ihr Vater zum Beispiel, Robert Maxwell, der Verleger, schon seit dem Zweiten Weltkrieg Verbindungen zu diversen Geheimdiensten hatte. Bei Jeffrey Epstein, das verneint sie, dass er für den Mossad zum Beispiel gearbeitet hat, aber sie verneint es in einer Art, die auch zweischneidig sein kann. Also sie wüsste nichts davon, meint sie. Aber dass es Beziehungen gab zwischen den Maxwells in den Geheimdiensten, das gibt sie auf jeden Fall zu. Und es wird wirklich spannend, was danach rauskommt. Angeblich nennt sie ja Namen in dem Interview. Soweit bin ich noch nicht, aber da fallen so Namen wie Bill Gates und auch Elon Musk. Und Donald Trump hat auch enge Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Also er kannte ihn schon seit den 90er Jahren. Er hat zum Beispiel irgendwann sein Flugzeug übernommen. Also die Verbindungen zwischen Donald Trump und Jeffrey Epstein sind handfest und das würde vielleicht auch erklären, warum er sich so ziert, da mehr dazu zu sagen.
In dieser Breite, in der jetzt seitens der Trump-Regierung die Initiative übernommen wird, um gegen den Deep State vorzugehen, übernimmt man sich da nicht ein bisschen oder hatte man jetzt genug Zeit, das alles vorzubereiten? Hat man jetzt genug gesammelt, genug Futter und vor allem auch den langen Atem, um das Ganze vielleicht bis zum Schluss halt auch durchzufechten?
Ja, das sind schon sehr kompetente Leute, die am Werk sind mit Tulsi Gabbard und Kash Patel und Dan Bongino und Pam Bondi im Justizministerium. Das sind Leute, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Die wissen, worum es geht. Die sind sehr vorsichtig, glaube ich. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie übereilt handeln. Die Vorwürfe von der Basis waren eher, dass sie nicht schnell genug handeln, weil nächstes Jahr sind schon wieder die Zwischenwahlen und da kann schon wieder alles ganz anders ausschauen im Kongress ab November 26. Also es ist schon Eile geboten, aber sie scheinen es nicht überhasten zu wollen. Aber es ist sehr wichtig, dass diese Aufarbeitung stattfindet. Auch wenn man sagt, das war ja schon vor 8 Jahren. Sie reden ja immer noch über Russiagate und 2016, 2017. Aber dass diese Sachen aufgearbeitet werden, ist für meine Begriffe schon sehr wichtig. Auch bei uns wird das eines Tages wichtig, dass man guckt, welche Kommunikation gab es zwischen der Regierung zum Beispiel und dem Verfassungsschutz, um die Opposition zu bekämpfen. Das sind Sachen, die auch in Deutschland aufgearbeitet werden müssen. Ich weiß noch, als die FPÖ unter Sebastian Kurz an die Macht kam, da gab es ja eine Razzia beim Verfassungsschutz durch die Polizei. Das wurde dann zum Skandal stilisiert. Aber wir sind in einer sehr ähnlichen Situation in Amerika, dass jetzt die Regierung sich gegenseitig untersucht. Und das ist ja eigentlich das Wesen der Demokratie, dass die Leute dafür gerade stehen müssen, was sie verbrochen haben eventuell. Und dass man wirklich auch sich die Sachen anguckt, zum Beispiel mit der Clinton-Stiftung. Die andere interessante Sache war aus den Ghislaine Maxwell-Verhören, dass sie zur Kenntnis nimmt, am Anfang der Clinton-Stiftung beteiligt gewesen zu sein. Auch Jeffrey Epstein hat es von sich selber behauptet, dass er am Anfang der Clinton Global Initiative, das so ein bisschen was war wie die Young Global Leaders von Bill Clinton, wo man mächtige Menschen da vereinen kann und die möglicherweise auch für sich gewinnen oder auch unter Druck setzen kann. Also, dass man weit zurückgeht und diese Dinge anguckt, ist sehr wichtig, weil die Republikaner haben das auf eine gewisse Weise immer mit sich machen lassen, haben das über sich ergehen lassen, die ganzen Ermittlungen gegen Trump in der ersten Amtszeit. Und jetzt sagen sie, nein, wir bekämpfen Gleiches mit Gleichem. Wie du mir, so ich dir. Und wenn ihr uns mit Lawfare und Klagen überhäuft, dann machen wir das eben auch.
Sagt unser Amerika-Experte Colin McMahon. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Dankeschön.
Danke, Gernot.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Wie gut war die Welt eigentlich auf die sogenannte Corona-Pandemie vorbereitet? Wenn man nach den Planspielen wie zum Beispiel Event 201 oder Clade X geht, die 2019 im Vorfeld von Corona durchgeführt wurden, dann kann die Antwort lauten, politische Entscheider und Gesundheitsorganisationen wurden gerade zur rechten Zeit auf so ein Weltereignis vorbereitet. Und zwar in dem Sinne, wie Corona dann auch wirklich gelaufen ist. Aber wie hat sich eigentlich die EU zu solchen Planspielen verhalten? Der österreichische EU-Parlamentsabgeordnete Gerald Hauser von der FPÖ hat gerade eine Anfrage laufen, die darauf hindeutet, dass die EU ein ganz eigenes Planspiel am Laufen hatte, nämlich Blue Orchid, blaue Orchidee. Über dieses Planspiel und seine Anfrage sprechen wir jetzt mit ihm. Schönen guten Tag.
Grüß Sie und danke.
Herr Hauser, Sie sind darauf gekommen, weil Sie eine Anfrage nach Planspielen und Simulationen im Vorfeld von Corona im österreichischen Nationalrat gestellt haben, weil Sie der Frage nachgehen wollten, ob Corona eben nach einem bestimmten Drehbuch ausgerollt wurde. Was war denn die Antwort des Innenministers?
Der österreichische Innenminister Karner hat mir in seiner Anfragebeantwortung am 9. August 2022 Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere. In den USA wurden in diesem Jahrtausend in 4 Planspielen, Klammer auf, Atlantic Storm, Clade X, Event 201 und SPAS Pandemic 2025 bis 28 eine Pandemie simuliert. Hochinteressant, im Jahr 2022 bis dorthin ein No-Go. Und jetzt aufbauend auf diese Anfragebeantwortung habe ich eine parlamentarische Anfrage im Europäischen Parlament eingebracht, weil ich wissen wollte, ob die Europäische Union beteiligt war, ob Geld geflossen ist, welche Personen beteiligt waren, etc. etc. Und ich habe auf diese Anfrage eine Antwort am 30. Juni 2025 folgendermaßen erhalten. Wir waren da nicht dabei bei diesen Planspielen, aber, ich zitiere, darüber hinaus organisierten die Kommission und die ECDC, also die Europäische Gesundheitsbehörde, die Übung Blue Orchid, Klammer auf, am 8. Februar 2019, um Mechanismen, Verfahren und Kommunikationskanäle zwischen der Kommission und der Gesundheitsbehörde im Bereich des Krisenmanagements zu testen. Das heißt, ich bin erst und wir alle sind erst durch diese Anfrage und durch die Antwort des zuständigen Kommissars draufgekommen, dass auch die Europäische Kommission bereits am 8. Februar 2019 ein Planspiel namens Blue Orchid durchgeführt hat.
Was sagt das denn Ihrer Meinung nach aus, dass es zwar erwähnt wird, aber nicht weiter darauf eingegangen wird?
Na, es wird verschleiert. Das ist ja vollkommen klar. Weil ja auf den offiziellen Kanälen auch der Europäischen Gesundheitsbehörde, die in der Anfragebeantwortung erwähnt wird, nichts zu Blue Orchid zu finden ist. Und immer, wenn man irgendetwas zu verbergen hat, dann stinkt es, üblicherweise. Und deswegen habe ich auch eine Folgeanfrage eingebracht. Aufbauend auf diese Antwort gibt es jetzt eine Anfrage an die Europäische Kommission, wiederum an den Gesundheitskommissar, wo ich wissen will, ganz konkret, mit drei Fragen. Was waren die zentralen Inhalte der Übung Blue Orchid? Zweitens, welche konkreten Erkenntnisse wurden aus der Übung gewonnen? Und welche Konsequenzen wurden bzw. werden daraus gezogen? Und drittens, wo und in welcher Form können Details zur Übung Blue Orchid, insbesondere Inhalte, beteiligte Institutionen, Teilnehmer sowie Ergebnisse, öffentlich eingesehen werden? Diese Antwort steht noch aus, weil ich habe diese Anfrage am 29. Juli 2025, also vor einem guten Monat, im Europäischen Parlament eingebracht. Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Septembers die Antwort auf diese Anfrage bekommen.
Wir halten also fest, Anfragen zu stellen ist deswegen wichtig, weil auch durch Zufall etwas rauskommen kann. Was ist aber im Großen und Ganzen das Entscheidende für Sie persönlich, weil Sie sich ja auch schon länger dafür einsetzen und auch ziemlich aus dem Fenster gelehnt haben, aber auch für die Aufklärung in Sachen Corona? Inwieweit ist das entscheidend, wenn ich weiß, dass es dieses Planspiel gegeben hat?
Wenn der Gerald Hauser nicht diese Anfrage gestellt hätte, wüsste niemand außer die Beteiligten, dass auch die Europäische Kommission bereits im Jahr 2019 eine Pandemieübung durchgeführt hat, nämlich am 8. Februar 2019. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil ich ja immer von einer politisch inszenierten Pandemie spreche. Die Pandemie wurde ja am 11. März 2020 durch die WHO ausgerufen. Und man hat bereits im Jahr 2019, im Jahr 2018 Planspiele durchgeführt. Wieso hat man Planspiele durchgeführt? Und interessant ist auch, dass der Chef von Moderna, der Stefan Basell, bereits im Jahr 2019 festgestellt hat, bisher haben wir Hunderttausende Impfdosen produziert und nächstes Jahr müssen wir Millionen Impfstoffdosen produzieren. Auf die Frage, wieso? Ja, weil nächstes Jahr, sprich im Jahr 2020, eine Pandemie stattfinden wird.
Jetzt hieß es in der Beantwortung der Anfrage ja auch, dass gerade die Europäische Gesundheitsbehörde, also die ECDC, mit daran beteiligt war an Blue Orchid und der Organisation. Und mittlerweile ist eine gute alte Bekannte von Ihnen, nämlich die Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dort die Vorsitzende. Was ist denn von ihr zu erwarten in dieser ganzen Geschichte? Eher Transparenz? Oder ist das eher eine Politikerin, die, was das angeht, eher mauert?
Ich kenne Pamela Rendi-Wagner von meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament, auch als Nationalrat. Sie war auch Nationalrätin, sie war Vorsitzende der Sozialistischen Partei. Und die Sozialistische Partei ist eine Systempartei, die hat in Österreich Maßnahmen befürwortet, die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen noch bei Weitem übertroffen haben. Das heißt, man hat in Wien, wo die SPÖ regiert, immer auch mit Unterstützung des sozialistischen Parlamentsklubes, diese Maßnahmen auch im österreichischen Parlament immer verteidigt haben, hat man zum Beispiel Impfunwillige versucht, über sogenannte Impfmännchen unter Anführungszeichen zu fangen und dann zu der Impfung zu zwingen. Also das war wirklich schlimm. Man hat getäuscht. Und man hat vor allem vollkommen intransparent agiert und man hat alles unternommen, um Covid-19 als die absolut gefährliche Viruserkrankung darzustellen, gegen die es nur eine einzige Heilmethode gibt, nämlich die Impfungen. Und all jene, die sich nicht impfen lassen wollen, die muss man zwangsimpfen, weil die SPÖ auch im österreichischen Parlament die Impfpflicht beschlossen hat. Im Jahr 2022 war die Sozialistische Partei mit der Österreichischen Volkspartei, mit den Grünen und mit großen Teilen der sogenannten Liberalen, der Neos. Fakt war auch damals schon, man wusste damals dezidiert, dass diese mRNA-Impfungen tatsächlich auch tödliche Nebenwirkungen haben können.
Mit anderen Worten, unter dem Vorsitz von Pamela Rendi-Wagner erwarten Sie sich auch von der ECDC keinerlei Entgegenkommen oder größere Transparenz, die sich ja aber eigentlich die EU immer wieder ganz stolz auf die Fahnen schreibt. Was sagen Sie denn dazu?
Naja, das ist die George-Orwellsche Welt, in der wir uns derzeit befinden. Die Europäische Kommission, die Europäische Union unter Vorsitz Ursula von der Leyen behauptet immer über sich selber, sie seien demokratisch, die größte Demokratie der Welt, sie verteidigen die Rechtsstaatlichkeit, sie sind transparent. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Wenn man da nachbohrt, ja, und sagt, man möchte jetzt Informationen haben, zum Beispiel auch zur Impfstoffbeschaffung, was hat man gezahlt etc. für die mRNA-Impfstoffe. Sie wissen ja, Ursula von der Leyen hat in einem privaten Beschaffungsakt zwischen ihr und dem Pfizer-Chef Burla 1,8 Milliarden Pfizer-Impfstoffe um 35 Milliarden Euro beschaffen. Und das Ganze über einen SMS-WhatsApp-Verkehr, Telefonate etc. Und der Europäische Gerichtshof hat mittlerweile geurteilt, dieser Schriftverkehr ist offenzulegen. Er wird bis heute nicht offengelegt. Überhaupt nicht. Obwohl der Europäische Gerichtshof das verlangt hat. Also, wo gibt's denn da eine Transparenz?
Und jetzt haben wir aber folgende Situation. Die Aufklärung, was die Corona-Maßnahmen und diese ganze Corona-Zeit angeht, die ist ja schon in gewisser Weise fortgeschritten. Wir haben gelöschte SMS von Frau von der Leyen. Wir haben die RKI-Protokolle, in denen zugegeben wird, dass die Wirkung der sogenannten Impfung mindestens wirkungslos ist und dass aus politischen Gründen die Maßnahmen hochskaliert wurden. Normalerweise müsste man auch jetzt das Gefühl haben, das müsste doch reichen, um die Aufarbeitung noch weiter voranzubringen. Deswegen, wie weit ist man auf EU-Ebene mit diesem Thema und mit dem Thema Aufklärung und Corona-Aufarbeitung?
Wir als Fraktion, die Patrioten, haben einen Untersuchungsausschuss unter anderem auch zur Klärung dieser Impfstoffbeschaffungsaktivitäten eingebracht. Und da muss man wissen, damit man so einen Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament überhaupt machen kann, bedarf es der Unterstützung, sprich der Unterschrift von 180 Kollegen. 25% der Parlamentarier müssen dieses Ansinnen, einen Untersuchungsausschuss einzubringen, mit unterstützen. Jetzt haben wir die Sensation geschafft. Wir haben 182 Unterstützungsunterschriften zusammengebracht. Für einen Untersuchungsausschuss, der auch diesen Impfstoffbeschaffungsdeal zwischen der Ursula von der Leyen und dem Pfizer-Chef Burla, wo weiterhin maximale Intransparenz besteht, um diesen Deal aufzuklären. Jetzt möchte man glauben, ja, der Untersuchungsausschuss wird kommen. Weit gefehlt. Da gibt es noch eine weitere Hürde. Die weitere Hürde schaut so aus, dass es in der Macht der Präsidentenkonferenz des Europäischen Parlaments liegt. Die Präsidentin ist die Frau Metsola, ist auch ein Mitglied der Europäischen Volkspartei. Und jetzt kann diese Präsidentenkonferenz, Frau Metsola mit ihren 14 Stellvertretern, wo wir als Patrioten keinen einzigen Stellvertreter haben, das muss man ja auch einmal wissen als drittstärkste Fraktion, weil von uns niemand gewählt wurde, es kann diese Präsidentenkonferenz hergehen und sagen, wir legen dieses Ansinnen, einen Untersuchungsausschuss zur Impfstoffbeschaffung Ursula von der Leyen einzurichten, legen wir nicht zur Beschlussfassung dem Europäischen Parlament vor. Bis heute wurde dieser Antrag dem Europäischen Parlament noch nicht vorgelegt. Das muss man einmal wissen. Das heißt, hier wird die Demokratie mit Füßen getreten. 182 Mandatare wollen haben, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Und die Präsidentenkonferenz war bis heute nicht in der Lage, dieses Ansinnen auf die Tagesordnung zu setzen, damit formal der Beschluss zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gesetzt werden kann.
Welche Rolle hat die Europäische Union und die EU-Kommission bei dem EU-Planspiel Blue Orchid gespielt? Darüber sprach ich mit dem EU-Parlamentarier der FPÖ, Gerald Hauser. Herr Hauser, vielen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Erinnern Sie sich noch an den Beginn der 2000er Jahre, als die FDP mit dem Guido-Mobil durch die Gegend getingelt ist und Spaßwahlkampf gemacht hat? Das waren noch Zeiten, oder? Doch diese Impulse kommen wieder. Wir sind zu langweilig, sagt unter anderem der heutige SPD-Regierungschef Rheinland-Pfalz Alexander Schweizer. Zum Thema Spaß in der Politik und zum Thema Schwung für die gute Laune hören Sie jetzt den Kommentar des Tages von Frank Wahrlich.
Wir müssen mit dem Herzen argumentieren, wir müssen Menschen begeistern können, so der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer. Die SPD, sagt er, sei zu langweilig. Tja, wie begeistert der gemeine Sozialdemokrat die Menschen? Vielleicht, indem er vollen Herzens ruft: Wir plündern euch aus, wir besteuern Vermögen und Erbe, wir machen die Generation der Väter arm, es lebe die Steuererhöhung. Das begeistert doch ganz gewiss. Nicht so verdruckst über gerechte Gerechtigkeit reden, sondern Klartext, her mit dem Geld. Wir geben es Migranten und denen, die nicht arbeiten. Wir geben es den Schmalspurakademikern der Zivilgesellschaft. Der Herr Schweizer steht vor entscheidenden Wahlen in wenigen Monaten und er will bleiben, was er ist, ein unterhaltsamer Ministerpräsident der Herzen. Langweilig ist es nicht in der Politik in der Sommerpause. Die Sozialdemokraten sagen Nein zu allem, was der Kanzler möchte. Bürgergeld und Arbeitsmarktreform, immerhin verschluckt die Sache, Mieten, die Gesundheit mit eingerechnet, 70 Milliarden Euro. Da soll weiter mit vollem sozialdemokratischem Herzen gegeben werden. Ein parlamentarischer Stuhlkreis wird darüber beraten. Beraten wird auch über die Verfassungsrichterinnen, den Sozis geht es um die Quote. Das ist auch gerecht, irgendwie zumindest. Wer gewählt werden soll, das ist ein großes Geheimnis. Die Katze im Sack wollen wir aber nicht wählen, maulen einige Christdemokraten. Ein paar Tage vor der Richterinnenwahl täten die Abgeordneten doch schon gerne wissen, wer und weshalb im Sack ist. Das alles ist grotesk, aber die meinen es aus vollem Herzen so. Die Laune ist mies. Die Stimmung in der Wirtschaft ist zitronig, Aufschwung aber bei den Arbeitslosenzahlen. 3 Millionen und alle, die in Fortbildung und Mini-Dingens versteckt werden, noch gar nicht mitgezählt. Das bleibt erst einmal so. Die Millionen verdienen auch ganz anständig dabei. Friedrich Merz, der derzeitige Kanzler von Gnaden der SPD, verspricht seinen Anhängern allerlei. Durchgreifen, Reformen und was man so sagt, wenn der flüchtige Beifall zählt. Er gibt den energischen Macher. Das Gesicht, was er dabei aufsetzt, hat er sich vom Kollegen Trump in Washington abgeschaut. Nur mit den Versprechen eines Friedrich Merz ist es nicht weit her. 100 Tage Kanzler, das reicht, um nicht alle Drehungen vergessen zu haben. Der Schenkelklopfer aber ist, wenn Merz verspricht, es der SPD nicht leicht zu machen. Ach, vorsorglich schickt die SPD den Jungsozialisten, der im Körper eines älteren, griesgrämigen Mannes gefangen ist, in die Talkshows. Ralf Stegner sagt, dass man mit der SPD nur machen kann, was die SPD auch mit sich machen lässt. Der Mann gefällt sich als eingeschnapptes, wohlstandsverwahrlostes Politkind. Das Land müsste nach der Dauermitregierung der SPD vor lauter gerechter Gerechtigkeit nicht mehr laufen können. Und genau das ist passiert. Der Sozialstaat, die Migrantenliebe frisst alles auf, was dieses Land einmal attraktiv gemacht hat. Gute Schule, schlaue Universitäten, Arbeit auch als Sinnstiftung, Industrie als Powerhouse, günstige Energie als Mittel zum Mehrwert. Achtung vor der Leistung der Einheimischen, nicht zu vergessen. Das ist der Verdienst der SPD und die Union nach der unseligen Merkel hat nicht die Traute, dies zu ändern. Zu all dem macht der fröhliche Ministerpräsident Schweizer aus Rheinland-Pfalz, der bald Wahlen hat, keine Ansagen. Ihm kommt es auf die Stimmung an, als ob man die mit einem Schalter ein- und ausschalten könnte. Langweilig ist es in seinem Land der Rüben und Reben nicht. Da halten die unsere Demokratie-Demokraten zusammen, da wird der AfD-Bürgermeisterkandidat in Ludwigshafen aus dem Rennen gekegelt, da wird die Gesinnung von angehenden Beamten abgeschnüffelt. Wir brauchen neue politische Impulse, sagt der Funktionär Schweizer. Und die gibt er. In der Manier à la Ludwigshafen kann jeder AfD-Bewerber kaltgestellt werden. So etwas sorgt doch für Stimmung. Politisch bewegungsfähig sind diese Funktionäre nicht mehr. Sie blasen die Backen auf, geben sich öffentlich Ratschläge und mögen sich doch am liebsten die Augen auskratzen. Die Koalitionäre sitzen alle im selben Boot. Und das ist leckgeschlagen und das sinkt. Aber einer muss ja den Kanzler mit der kürzesten Regierungszeit geben und wenn er eben Fritz heißt.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Montag, den 25. August 2025. Manche Menschen blühen ja regelrecht auf, wenn sie sich gruseln und schaudern können. Wenn Sie auch dazu gehören, dann schalten Sie heute um 20 Uhr den Kontrafunk ein. Da kommt nämlich eine neue Folge Tagesschauder mit Katharina Schmieder und Oliver Brendel. Und heute wird es ganz besonders tagesschaudrig, weil der ehemalige Tagesschau-Redakteur Alexander Teske mit dabei ist. Er liefert interessante Innenansichten von ARD und von der Tagesschau. Wenn Sie Fragen an ihn haben und anrufen möchten, hier die deutsche Nummer +49 für Deutschland 221 554 0611 +49 221 554 0611. Ich darf mich jetzt bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Danowski. Auf Wiederhören.